weiß nicht, ob es schon gut ist. Hört ihr mich schon? Nicht? Ich hoffe, wir bekommen ein Zeichen von hinten, wenn es gut ist. Jetzt scheint es gut zu sein. Also. Und das ist auch gut. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Morgen, zu einem sicher nicht ganz einfachen Thema. Das bin ich mir bewusst. Ich denke, es kann wirklich auch recht herausfordernd sein, vielleicht gerade auch für Leute, die in solchen Situationen stehen. Jetzt scheint es hier noch nicht zu gehen, wenn ich drücke. Ja, irgendetwas geht nicht. Jetzt. Gut. Im letzten Moment kommt es selber schon. 27. Februar 2010. Es sind jetzt fast auf den Tag genau 9 Jahre her. Es war morgen um 3.34 Uhr. Wir sind im Bett gelegen, haben dann schon manches Jahr in Chile gelebt, schon manches Erdbeben durchgemacht, aber wir wussten, dass Erdbeben wird kommen. Von 2003 an, als wir dort hier gelebt haben, hat es immer geheissen. Seid vorbereitet, dass Erdbeben kommt. Ich bin dort hier aus dem Schlaf gerissen worden. Wir hatten hunderte von Erdbeben hinter uns. Es hat mir niemand müssen sagen, es ist das Erdbeben. Ich habe nur geschrien. Ich habe geschrien, Ralf, erwach, das Erdbeben. Offiziell 8,8, inoffiziell 9,2. Wir haben uns runtergekämpft, auf dem Ort Stegen zu den Gielen runter, haben die aus dem Bett rausgenommen, haben versucht, die nächsten Stegen runter. Aber wenn es dermassen rüttelt, das Schlimmste im Gebäude sind die Stegen. Ich habe es irgendwie runtergeschafft, auf dem Füdeln. Der Ralf hat den Neuen gehabt, ist runtergefallen, Bänderriss. Wir haben unten im Erdgeschoss nicht mehr stehen können. Das waren Wellen, schlimmer als auf dem Meer, es hat uns umgerissen. Wir haben einander kaum verstanden. Es war ein höllischer, wirklich ein höllischer Lärm, wie wenn Güterzüge unter dem Haus durchgingen. Und von außen schreien. Das wird ich nie vergessen, die Schreien. Die Leute, die geschrien haben und Angehörige noch in den Häusern waren und es nicht geschafft haben, rauszukommen. Wir haben es dann auch endlich geschafft, rauszukommen. Es war feister, der Strom war das erste, der weggegangen ist. Und das in der 7-Millionen-Stadt, könnt ihr euch vorstellen. Es ist einfach Dunkelheit, man hört nur schreien. Man sieht langsam die Feuer natürlich, die sich anfangen zu bilden. Und ich habe gemeint, es sei der Weltuntergang. Es ist 3 Minuten lang gegangen. Ich habe nicht gedacht, dass wir das überleben. Ich dachte, es ist fertig. Für mich war auch die Frage, ist das der Moment, wo Jesus zurückkommt? Sehen wir ihn irgendwann? Für mich war klar, es ist fertig. Am nächsten Tag ist es nicht hell geworden. Es war Sommer. Es war feister geblieben. Am Morgen um 8 Uhr, ich weiss noch, es war feister. Wir hatten keinen Strom. Wenn wir auf die Stadt aber geschaut haben, hat man Feuer gesehen, hat man Brand gesehen, es war Rauch, es war Staub. Langsam sind Berichte reingekommen, schwere Tsunami. 3 Wellen sind gekommen, bis zu 30 Meter hoch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man muss sehen vor Ort, bis woher das ist gekommen. Ihr seht das Vorher-Nachher-Bild dort hier. Sonntag war der zweite Tag, wir waren im Gottesdienst. Ich weiss noch, wie wir das Lied gesungen haben, sie haben alle zusammen geheult, Gott. Egal was passiert, du lässt uns nicht gehen. Du hast uns. Während wir gesungen haben, hat auch die Leinwand geschlottert. Warum? Weil wir dauernd auch Nachbeben hatten. Nachbeben, wenn ein so ein Nachbeben in der Schweiz werden, würde schon lange nicht mehr stehen. Das war unser Nachbeben. Am dritten Tag bin ich in der Krisenregion, aber das erste Mal. Und wisst ihr, was die Hauptkrisenregion war? Die Region von Chile mit dem höchsten Anteil an Gläubigen. Und da fragt man sich Gott, warum. Wir sind nachts angekommen, es hat wirklich ausgesehen, wie wenn eine Atombombe eingeschlagen hat. Überall nur Militär, sie waren dort um ihre Feuer herum. Wir sind überall kontrolliert worden, wir haben natürlich spezielle Ausweise gehabt, dass wir durch können. Hey, es war wahnsinnig und sie hat die ganze Zeit noch gebebt. Ich bin mit dem Meer aufgewachsen, ich bin noch nie in meinem Leben sehr krank geworden und ich habe viel erlebt auf dem Meer. Die Nachbeben mit diesem Trauma haben bei mir Seekrankheit ausgelöst. Ich habe über Monate gelebt, mit all diesen Hunderten und Tausenden von Nachbeben. Jedes Nachbeben hat es zum Teil mal richtig gespürt. Aber ich bin sehr krank geworden. Und man fragt sich, warum? Gott, warum lässt du das zu? Die Chile, die so betroffen ist, das ist eines der Hauptgebete. Gott, bewahr du uns vor diesen Erdbeben. Ich habe so viele Situationen erlebt, auch Pastor, die alles erlebt haben, zum Teil Angehörige erlebt haben, sie dort hier gebetet haben, Gott bewahrt uns. Und Gott hat gesagt, nein. Das sind Fragen, die in einem aufkommen. Da gibt es keine Antwort drauf. Man kann sich fragen, warum. Es gibt keine Antwort drauf. Und so denke ich, haben sehr viele von uns auch hier drinnen Fragen. Ehepartner, die viel zu früh aus dem Leben gerissen wurden. Wo man um Heilung gebetet hat und Gott sagt nein. Wo man jetzt um Heilung betet und Gott scheint zu sagen nein. Schwere Verbrechen, wo Leute drin sind betroffen waren. Wo man Gott darum bittet und Gott sagt im Moment nein. Ich bin selber Opfer geworden von schweren Verbrechen und ich weiß noch, in einer Situation, wo ich gesehen habe, dass es kommt und zu Gott geschrien habe, bitte bewahr mich, bitte nein. Und Gott hat gesagt nein und hat es zugelassen. Wie gehen wir um mit solchen Situationen? Wie gehen wir um, dort hier, wo wir Gott nicht mehr verstehen? Der Schmerz kann überwältigend sein. Wir haben das Gefühl, niemand versteht uns. Und ich kann euch sagen, zum Teil versteht ihn wahrscheinlich wirklich niemand in diesen Situationen. Wir haben Mühe auszudrücken, was wirklich einem innen vorgeht. Wo findet man Antwort auf solche Fragen? Und ich bin jemand, ich werde relativ grantig, wenn wir Leute simple Antworten auf schwierige Fragen geben. Ich hoffe, ich gehe nicht in das hinein heute. Und vielleicht sind es auch nicht wirklich Antworten, die ich geben kann. Es sind drei Punkte, die ich gerne darauf eingehen möchte. Der erste ist, ich bin nicht allein, sondern in bester Gesellschaft. Und das dritte ist, eine himmlische Perspektive zu entwickeln inmitten des Schmerzes. Ich denke, wir kennen alle den inneren Konflikt. Wir glauben zwar an Gottes Souveränität. Wir glauben daran, dass er auch wirklich allmächtig ist, dass er gütig ist, dass er liebend ist, dass er heilen, bewahren, schützen und alles. Er ist der liebende Vater und dennoch sagt er Nein. Wie kann er denn Nein sagen, wenn er der liebende Vater ist? Wie kann er Nein sagen, wenn er sagt, er will das Beste für uns? Und dann hören wir vielleicht Leute um uns herum, die sagen, Gott leidet mit dir. Gott versteht dich. Und ich kann euch sagen, ich war zum Teil allergisch auf solche Sachen. Das nicht mehr vertragen. Und das Gefühl, wie kann er das nur sagen? Und wie soll das Gott, dass Gott mit mir leidet? Und der Bekannte hat dann gesagt, Gott könnte sich ja so viel Leiden ersparen, von vornherein, wenn er es gar nicht zulassen würde. Was heisst das, dass Gott mit uns leidet? Auch Jesus hat Gott das Nein gehört. In Matthäus 26 lesen wir in Gethsemane, wie dort hier beschrieben wird, Jesus, der vor der Traurigkeit und Angst ist, überwältigt gewesen. Seine Seele war todbetrübt und er hat bittet, gefleht, mit Todesängst. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Bitterkelch an mir vorübergehen. Und er hat mehr als einmal bittet. Wenn die Möglichkeit besteht für einen anderen Weg, zeig einen anderen Weg. Aber immer wieder, die Wille, nicht mein Wille. Im Hebräisch ist die gleiche Szene beschrieben. Und das Verrückte ist, dort steht, sein Gebet ist erhört worden. Es ist nicht so, dass Gott ihn nicht gehört hat. Er hat ihn erhört. Und gleich hat Gott Nein gesagt. Und ist sogar Jesus, im Sohn von Gott, zu Leiden nicht erspart worden. Und er steht dort hier. Allerdings blieb es ihm, selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Und so ist er zu unserem Hohepriester geworden. Für das er die kann retten, die ihm gehorsam sind. Aber auch ihm ist es nicht erspart geblieben. Jesus weiß genau, wie ich mich fühle. Er hat Gottes Nein genauso gehört. Er war genauso in diesen Situationen innen. Wir selber können oft nur erahnen, was uns erwartet. Sei es jetzt nach einem Todesfall, wenn es darum geht, mit dem umzugehen, sei es mit einem schweren Verbrechen, sind alle Situationen, wo man weiss, mein Leben wird nie mehr wie vorher. Oder auch nach einem schweren Erdbeben oder nach Katastrophen. Das Leben wird nie mehr wie vorher. Das ist eine Illusion. Wir müssen nicht meinen, es wird alles wieder so wie vorher. Jesus aber hat genau gewusst, was ihn erwartet. Es ist nicht so wie wir, die erahnen können, sondern wir lesen im Lukas 9, 51, dass Jesus entschlossen nach Jerusalem gegangen ist. obwohl er gewusst hat, was für ein Leiden das ihn erwartet. Obwohl er gewusst hat, was auf ihn zukommt. Und im Johannes heisst, dass sein Herz voll Angst und Unruhe ist. Aber soll jetzt jemand sagen, Gott rett mich vor dem, Vater rett mich vor dem, was jetzt kommt? Nein, du hast genau das, was ich dafür auf die Erde bekomme. Das ist mein Auftrag. Und da wollte ich gehorsam annehmen. Und er hat gesagt, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Und Gott hat aus dem Himmel gesagt, ich habe es getan und werde auch jetzt es wieder tun. In diesem Schmerz. Warum hat Jesus das getan? Warum hat er die Bereitschaft gehabt, ein Kreuz zu gehen? Sein letztes Gebet, bevor er nach Gethsemane in den Garten ist für dich und für mich gewesen. Jesus hat an jeden Einzelnen von uns gedacht. Er hat uns in seinem Herzen, er hat uns in seinen Gedanken gehabt. Er war hier überwältigend von Schmerz. Er war Gott und Mensch. Er hätte hier weglaufen können. Das wäre für ihn möglich gewesen. Er war hier, hat noch einmal Gott gefleht um einen anderen Weg. Gott sagt nein. Warum ist er geblieben? Jesus ist geblieben, weil er gewusst hat, dass der einzige Weg ist, dass er unsere Rettung so erkaufen kann. Dass er den Weg frei machen kann zum Vater. Der Weg an einen Ort, wo es keine Tränen, kein Leid, keine Warum-Fragen mehr gibt. Und er war bereit, den Weg zu gehen für dich und für mich. Er hat sich entschieden. Es war einerseits aus Gehorsam, aber Jesus hat nicht einfach ein Kreuz müssen. Er hat sich entschieden zu gehen. Gehorsam zum Vater, aber Liebe zu dir und zu mir. Und der Max Lucado hat mal gesagt, Jesus ist lieber in die Hölle gegangen für dich, als in den Himmel ohne dich. Er hat die Wahl gehabt. Wir haben oft nicht die Wahl in diesen Situationen. Wir werden reingestellt. Er hat die Wahl gehabt und ist gleich gegangen. So ist er zu unserem hohen Priester geworden, der sich wirklich identifizieren kann mit uns. Ich weiß nicht, ob ihr Blätter schon bekommen habt oder ob ihr es am Schluss bekommt, weil die Stelle ist hier drauf. Hebräer 4, 15 bis 16. Er ist nicht ein hoher Priester, der einfach sich so ein bisschen in uns hineinfühlen kann, so ein bisschen im Sinn von sympathisieren. Sondern das griechische Wort dort hier heisst, er kann sich mit uns identifizieren, in unserem Schmerz. Jesus weiss genau, wie ich mich fühle. Und das ist das, was bei mir darum gegangen ist, die ganzen Konsequenzen der Verbrechen aufzuarbeiten. Das ist das, was für mich der Schlüsselpunkt war. Zu merken, Jesus weiss wirklich, was ich durchgehe. Er hat es wirklich gefühlt. Weil im Jesaja 53, Vers 4, oh, excuse, das ist ein Fehler, sehe ich gerade. Das ist 53, Vers 4, wobei der andere ist auch sehr wichtig. Ne? Ist nämlich recht in Verbindung. Ist noch interessant, schaut es auch nachher. Steht, Jesus ist nicht nur für meine Sünden gestorben, sondern auch für meinen Schmerz und meine Krankheit. Er hat alles getragen am Kreuz. Das heisst, er weiss genau, wie ich mich gefühlt habe in diesen Situationen, wie ich mich jetzt fühle. Er hat es noch viel mehr gespürt. Oder auch in Situationen von Verbrechen oder wo uns Menschen so verletzen. Gott hat nicht nur meine Schuld, sondern auch die Schuld des anderen getragen. Das heisst, Gott weiss genau, um was es geht. Und was mir so geholfen hat in diesem Ganzen, ist, Gott minimisiert unseren Schmerz nicht. Gott sagt nicht einfach, du musst darüber wegkommen. Ich helfe dir schon, keine Sorge, es geht schon. Gott nimmt unseren Schmerz ernst. Er ist mit uns in diesem Ganzen. Jesus ist nicht der Einzige in der Bibel, der gehört hat, wie Gott gesagt hat, nein zu ihm. Der Mose hat darum gebeten, ins verheißene Land zu gehen. Das war sein Lebenswerk, wo er seine ganze Kraft, alles dafür, aufgeboten und aufgegeben hat. Es war sein Traum, es war seine Vision und Gott hat gesagt, nein. Und was war seine Reaktion? Er hat Josua unterstützt bis zum Schluss, für das er das Volk leiten kann. Wow. Oder David hat tagelang Gott gefleht und gefastet und betet für die Heilung von seinem Sohn. Das war Gottes Antwort? Nein. Wie hat er reagiert? Er hat akzeptiert, dass Gott in seiner für uns unverständlichen Weisheit eine Entscheidung getroffen und er hat ihn nicht hinterfragt. Nachdem sein Sohn gestorben ist, hat er sich gewaschen, angelegt, angefangen zu essen und er wusste, das war Gottes Entscheidung und das wollte er annehmen. Und der Paulus wiederholt wieder um die Heilung beten. Wir wissen bis heute nicht genau, was es ist. Wir gehen von einer Krankheit aus, die er wahrscheinlich recht belagert hat. Immer wieder darum bittet. Was hat Gott gesagt? Nein. Auch er hat die Antwort akzeptiert. Und er sagt, und wo Gott zu ihm gesagt hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und das sagt der Paulus, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was mich berührt hat in diesem Ganzen, ist die Sehnsucht von diesen Männern ist spürbar. Es ist nicht einfach etwas, ja Gott, und wenn es möglich ist, dann schenke mir das bitte. Nein. Die waren inbrünstig dran. Das war ihr grösster Herzenswunsch. Und gleich, und man weiss, Gott hat ihre Gebete erhört. Hat ja sogar noch Antwort gegeben darauf. Also man kann nicht einfach sagen, die Gebete sind nicht erhört worden. Nein, Gott hat es erhört. Aber die Antwort war nicht das, was sich die Männer erhofft haben. Wie reagiere ich, wenn Gott Nein sagt oder einfach schweigt? Auf was basiert sich meine Beziehung zu Gott? Auf die Momente, wo er so reagiert, wie ich mir es wünsche. Wo genau das passiert, was ich darum gebeten habe. Ist er der, der unsere Wünsche muss erfüllen? Oder bete ich, weil ich Beziehung zu ihm suche? Egal, was die Umstände sind. Der C.S. Lewis hat mal geschrieben, so oft zweifeln wir nicht unbedingt daran, dass Gott das Beste für uns will, aber wir fragen uns, wie schmerzhaft das Beste wird sein. Und der Rabbiner Leon Modena im Mittelalter hat gesagt, wenn wir beten, versuchen wir Gott näher an unseren Willen herzuziehen. Aber wahres Gebet hat zum Ziel, uns näher an Gottes Willen herzubringen. Und leider ist Gottes Wille nicht immer identisch mit unserem Willen. Und ich denke, es ist wichtig, es ist nicht falsch, wenn wir enttäuscht sind. Es ist nicht falsch, wenn wir traurig sind. Ich denke, gerade so viel in Verlusten ist es wichtig, dass wir trauern können. Es ist wichtig, dass wir die Prozesse durchleben können. Weil sie je nachdem wirklich Sachen sind, die unser Leben verändern. Wie auch Florence am Anfang gesagt hat. Es ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Es wird anders. Von dem her, die Trauerprozesse sind wichtig und Gott erlaubt uns zu ruhen. Und er leidet mit uns in diesem Ganzen. Wichtig ist, dass es aber irgendwann zu einem Perspektivenwechsel kommen kann. Jesus dort hier hat bittet, nicht mein Willen, sondern die Willen. Wenn es gut geht im Leben, ist das einfach zu sagen. Aber was, wenn wir so an Situationen anstehen, wo aber Gott Nein sagt zu Heilung, uns jemand weggenommen wird, mit den schweren Zeiten durchgehen, wo unser Leben wirklich auf den Kopf gestellt wird. Oft kommen dann nachher noch die Fragen vom Warum. Und gerade in meiner Kindheit und Jugendzeit nach diesen Verbrechen, kann ich sagen, dass nach dem Warum, das hat mich nicht losgelassen. Warum? Gott, warum lässt du so etwas zu? Warum hast du dort hier nicht reagiert? Ich habe dich darum gebeten und du hast es zugelassen. Wie kannst du nur? Und ich war so dankbar für die Person, die mir geholfen hat, zu sehen. Auf die Frage, warum, werden wir wahrscheinlich nie eine Antwort bekommen. Zwischendurch manchmal. Das sind Glücksmomente, aber meistens nie. Wir werden hier auf der Welt viele Situationen nie verstehen. Und dann kommen auch noch so Versen wie Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Sie haben hier geschrieben, hallo, hey, im Ernst. Kann ich sagen, dass die Verse waren, wo ich das Gefühl hatte, könnte man die bitte rausnehmen? Das ist so ein Seich. Ja, ich bin ehrlich mit dir, aber ich habe das Gefühl, hallo, geht es eigentlich noch? Wie kannst du das sagen? Ein liebender Gott, was sein, er lässt solches Zeug zu. Wo ist da deine Liebe? Wie soll das mein Bestes sein? Und die Person hat mir geholfen zu sehen, frag nicht mehr warum. Es blockiert dich und es bringt dich nie näher. Frag, für was? Das sind Momente, wo wir sehen, Gottes Wege für unser Leben sind nicht einfach. Seine Gedanken sind wirklich höher als unsere Gedanken. Und wir verstehen es nicht. Wo wir unser Gottesbild neu müssen überdenken müssen, weil Gott plötzlich nicht da ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Wo er anders ist, wo er eben grösser ist, wo er heiliger ist. Und es braucht einen Perspektivenwechsel. Sandkorn in Muschel. Das war etwas, was mir so geholfen hat, zu lernen. Wie entsteht eine Perle? Wenn ein Sandkorn in Muschel hineindringt. Das löst in Muscheln wahnsinnigen Schmerz aus. Und Muscheln kann sich entscheiden, und das lohne ich jetzt, und das bleibt, und weiss ich was, und ich leide jetzt. Und das bringt sie nie nachher. Und es braucht die Entscheidung, das Sandkorn zu nehmen und zu sagen, Gott, das tut so weh, und ich verstehe es nicht, es tut so weh. Aber bitte nimm das Sandkorn und mach eine Muschel daraus. Und wie viele Menschen haben wir, die mit ihrem Sandkorn im Leben das Leben gehen und leiden. Und es war wahnsinnig schwierig für mich. Es hat so viel Kraft und Mut gebraucht, mein Gebet zu ändern und zu Gott zu sagen, ich verstehe viele von den Sachen nicht, die du mir in meinem Leben zugelassen hast. Sie haben mir grossen Schmerz und Schaden zugefügt. Es hat Konsequenzen in meinem Leben, die werden nie weggehen. Mit dem werde ich nicht leben bis zum Schluss. Und dennoch, gleich will ich dir glauben und dir vertrauen, dass du auch aus dem Mist in meinem Leben, auch aus dem Sandkorn, eine Perle schaffen kannst. Und da ist schlussendlich wirklich meine Dinge, Vater, meine einzige Bitte ist das. Ich verstehe es nicht, ich habe keine Antwort darauf. Nimm du das Sandkorn und mach eine Perle daraus, dass wenigstens andere Leute dadurch gesegnet werden. Das ist meine einzige Bitte. Nimm das Sandkorn. Und wir lesen im 1. Petrus, wie auch Jesus seine Sachen am Kreuz Gott übergeben hat. Sein Vertrauen in Gottes perfekten Plan und Absicht haben ihm geholfen, seine eigenen Wünsche in die richtige Perspektive zu rücken. Und so braucht es auch von mir das Vertrauen. Von meiner Perspektive weg auf Gottes Perspektive zu schauen. Sagen, du hast einen Plan, du hast einen himmlischen Plan, der viel grösser ist, als ich mir das vorstellen kann, den ich nicht verstehe. Aber ich will darauf vertrauen und glauben, dass dein Plan perfekt ist. Es braucht Mut dorthin, das Gebet zu ändern. Gott sagen, nimm das Schlamassel und mach das Beste daraus. Es ist sehr interessant, wenn man schaut, Gatschemanim, also eigentlich Gethsemane, wie wir es hier nennen, das Wort heisst Ölpress. Für das Öl kann entstehen, müssen Oliven gepresst werden. Gepresst werden, das ist Schmerz. Aber das Öl ist das Zeichen für die Salbung vom Heiligen Geist. Und das war der Ort, wo Jesus die Salbung empfangen hat. Für den Plan, den Gott für ihn hatte. Er hat die Salbung vom Heiligen Geist empfangen, für das er kam. Und der grösste Mut braucht es von uns, Ja zu sagen. So Gottes Plan in meinem Leben, auch wenn ich es nicht verstehe. Sage, jawohl, Gott. Jawohl. Ich will es annehmen. Ich verstehe es nicht. Ich weiß noch nicht, was du vorhast. Aber ich glaube daran, dass du gütig, allmächtig, dass du liebend bist und dass du das Beste daraus tust. Auch wenn du nicht mich heilst oder den anderen heilst. Auch wenn du nicht das tust, was wir dir darum beten. Will dir darauf vertrauen. Will ich dir lieben, will ich dir gehorsam sein. Will ich darauf vertrauen, dass du mein lieben Vater bist, der das Beste vorhat für mich. Auch dann will ich dir gehorsam sein. Und dann kommt die grosse Frage, für was lebe ich? Was ist mein Lebensziel? Was ist meine Agenda hier? Dass ich glücklich sein kann, dass ich Karriere machen kann, dass ich vielleicht ein grosses Haus oder Auto oder weiss ich was finde. Was ist das Ziel von meinem Leben hier? Und ich denke, wir alle wünschen uns diese Sachen. Aber bin ich bereit, Gottes Salbung in meinem Leben, in meinem Gethsemane zu empfangen? Bin ich bereit, Gottes Sandkorn herzustecken und zu sagen, nimm, so mach du daraus, was du willst. Mach du eine Perle daraus. Bin ich bereit, dass mich Gott salbt für das, was er vorhat? und meine Vorstellungen von meinem Leben loszugehen. Und sage Vertrauen darauf, dass dein Plan gut ist, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Gott hat uns nicht den Himmel auf Erden versprochen, das ist etwas, was ich lernen musste. Absolut nicht. Aber bin ich bereit zu glauben, dass aus jeder Situation etwas Gutes schaffen kann? Bin ich bereit, meine Wünsche aufzugeben und seine Perspektiven anzunehmen? Ein Bild von C.S. Lewis hat mir sehr gefallen, wo er sagt, Gott formt und modelliert uns für etwas viel Größeres, als wir uns je vorgestellt haben. So gerne geben wir uns zufrieden mit einem einfachen Leben, aber Gott will uns heilig machen. Er will, dass wir wie Sterne leuchten im Universum. Und er arbeitet an uns, bis er sein Ziel erreicht. Und das ist nicht immer einfach. Stellt euch vor, ihr seid ein lebendiges Haus, sagt Luis. Und Gott kommt jetzt und will das Haus anfangen umbauen. Am Anfang verstehen wir noch, macht das Dach dicht und tut die Leitungen anfangen und dieses und jenes. Und wir sagen, okay, klar, in Ordnung. Aber plötzlich fängt er an, das Haus so umzubauen, dass es schrecklich wehtut. Und es macht absolut keinen Sinn mehr für uns. Er fängt an, Mauern rauszuschlagen. Er fängt andere an, aufzubauen. Dieses, jenes, eins. Und wir haben das Gefühl, hallo, das ist doch das kleine, herzige Häuschen, das du aus mir hast wollen machen. Dann fängt er plötzlich an, neue Stöcke zu bauen. Er fängt an, Türme und Innenhöfe zu bauen. Und wir merken, dass er ein ganz anderes Haus vorhat. Etwas ganz anderes, als wir uns jemals vorstellen können. Gottes Nein zu unseren Gebeten ist immer ein Ja zu seinen himmlischen Plänen für unser Leben. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind höher als unsere Wege. Aber sie sind immer gut. Die Frage ist, ob ich bereit bin, diesen Plan anzunehmen. Ich kann euch sagen, ich habe lange darum gekämpft, den Plan von Gott anzunehmen. Gerade die Auswirkungen von den Verbrechen, das war für mich etwas, was schlimm war, damit umzugehen müssen. Aber dort hier, wo ich bereit war, Gott das Sandkorn zu geben und zu sagen, mach du Perlen draus, hat er mein Leben angefangen umschreiben. Heute arbeite ich mit Opfern und Tätern von schweren Verbrechen. Ich arbeite zum Teil mit Tätern, die gleichen Verbrechen begangen haben, die ich darunter gelitten habe. Und es war ein Prozess. Und zusammen kämpfen wir um Heilung, um Vergebung, um einen Weg in die Zukunft. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich hätte jeden Verbrecher für mich wäre hier der Strophe ironisch gewesen, hätte kein Problem damit gehabt. Und heute werde ich zum Teil konfrontiert mit Straftaten. Das könnt ihr auch euch nicht mal vorstellen, was hier alles passiert und wie es genau passiert. Und gleich hilft mir Gott immer wieder, den Menschen dahinter zu sehen. Auch nach dem Erdbeben. Ich war schwer traumatisiert gewesen, wirklich nach dem Erdbeben in Chile. Als wir in 2014 in die Schweiz gekommen sind, im Jahr darauf, glaube ich, war der schwere Erdbeben in Ecuador. Und dann kommt das Mail von denen, kannst du bitte kommen für Traumaaufarbeitung und Konfliktlösung, wir schaffen es nicht. Und wieder hat Gott das Sandkorn genommen. Und hat es gebraucht auf seine Art. Wie wir es dann in 2010 nicht vorstellen konnten. Wir verstehen Gott nicht immer. Wer mich kennt, weiss, wie gefordert, dass ich bei ihrer Arbeit, wenn ich überall dran bin, und dazu an einer chronischen Krankheit leide, die progressiv ist und wo ich immer Schmerzen habe. 24 Stunden am Tag. Es gibt keinen Tag ohne Schmerzen. Durch den Winter ist es sowieso viel schlimmer. Und gleich dort hier können anzunehmen, Gott, auch das verstehe ich nicht. Ich weiss nicht warum. Seit Jahren beten wir um Heilung, seit Kindern geht es. Und Gott sagt nein. Aber genau gleich in dem Innen zu wissen, in meiner Schwäche und in meinem Schmerz, leuchtet Gottes Gnade umso heller. All diese Sachen braucht er schlussendlich zu seiner Ehre. Wir verstehen es nicht, wir wissen nicht darum, gleich hat er einen Plan. Was mir auch geholfen hat, Rabbiner Mordechai Kraft, ich schätze ihn sehr, hat gesagt, so oft verlieren wir die himmlischen Perspektiven aus den Augen. Wir sehen unser kleines, kurzes Leben hier, wir sehen den Schmerz hier, sind uns aber nicht bereit, auch wie viel Güte und Liebe wir von Gott in unserem Leben erleben. Und er sagt, gerade aus jüdischer Perspektive sehen wir immer wieder nur den Holocaust, das riesige Leiden, und sehen nicht die Jahrtausend, die uns Gott hat durchdreht. Und wir vergessen auf dem Weg, woher wir sind. Und das ist das, was mir geholfen hat, in dem Ganzen einfach zu wissen, mein Leben hier ist ein Durchreis. Mein Leben ist ein Tropf im Ozean vor Ewigkeit. Ich leide hier, das ist so. Und Gott verneint das nicht. Und gleich ist es eine kurze Zeitspanne. Wenn ich denke, dass zwar meine körperliche Reise abwärts geht, aber meine Lebensreise geht himmelwärts. Hey! Dort, wo kein Schmerz ist, kein Leiden. Und ich weiss, in dem Moment, wo wir Jesus Angesicht sehen, werden wir auch keine Fragen mehr haben. Es wird alles klar sein. Und wir werden dort ankommen sein, wo es wirklich kein Schmerz, kein Leid und nichts mehr gibt. Wir werden daheim sein. Und das hat mich zum Schluss mitgegeben, die paar Sachen. Ich bin nicht allein. Jesus weiss wirklich, wie ich mich fühle. Er ist dort das Ganze durchgegangen. Er steht an meiner Seite, versteht mich voll und ganz. Und auch wenn Gott Nein sagt, hat er einen guten Plan für mein Leben. Oft ist es eine Entscheidung, die es von uns her braucht, eine Perspektive zu wechseln und zu sagen, okay, nimm das Sandkorn, mach deine Perlen daraus. Das ist meine einzige Bitte. Und ich kann euch versichern, Gott tut es. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen von Menschen, die ich mit ihnen zusammen gearbeitet habe. Gott tut es. Die Frage ist, bin ich bereit, ihm mein Sandkorn zu geben, damit er Perlen formen kann? Bin ich bereit, die himmlische Perspektive anzunehmen? Aber wenn ich es tue, ist Gott treu. Und er wird sein Teil tun.